Danke an Maria, Victoria, Daniela, Helga, Karin und Andi, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Der Andreas und ich haben uns unglaublich gefreut zu sehen, dass so viele neue Personen dabei sind und somit Erklär mir die Welt mit ermöglichen. Ein großes Danke geht auch an alle anderen 421 Personen, die den Podcast unter erklärmir.at/support mitfinanzieren. Es gibt so Phasen, wie es jetzt in letzter Zeit war, wo mehrere Personen ihr Abo gekündigt haben, was eh voll normal ist und dazugehört, aber umso glücklicher sind wir, dass diese Woche gleich so viele beschlossen haben, dass ihnen der Podcast so wichtig ist, dass sie ihn mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützen wollen. Von mir gibt's nur einen kleinen Hinweis zum Schluss. Wir haben auch einen YouTube-Channel, also wenn ihr mal eine Folge mit Videos sehen wollt, dann schaut's dort mal vorbei. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Medizin, Anthropologie und was das ist, das erklärt uns gleich Doris Burtscher. Hallo.
Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
Ja, bitte? Okay. Mein Name ist Doris Burtscher, bin in Vorarlberg geboren, lebe jetzt aber schon seit meinem Studium in Wien und ja, habe auch vor, hier zu bleiben. Noch. Ja, ich habe eben Medizinanthropologie studiert. Das heißt, ich habe zuerst Kultur- und Sozialanthropologie studiert und mich dann im Laufe des Studiums auf Medizinanthropologie spezialisiert oder diese Fachrichtung eingeschlagen. So auch meinen damaligen Professor Armin Prinz. Und das war interessant, weil ich wollte zuerst in diese Kulturanthropologie gehen. Also hat mich auch interessiert und dann hat es aber geheißen, na, da ist schon so viel geschrieben worden. Und dann habe ich überlegt, was hat mich am meisten interessiert? Welche Vorlesung hat mich inspiriert? Und das war echt die Vorlesung vom Professor Armin Prinz. Mir hat sein Ansatz gefallen und bin zu ihm und habe ihn gefragt, ob er ein Thema hätte. Ja, und so ist es gekommen. Bin ich dann in den Senegal gereist für die Diplomarbeit in ein Zentrum zur Erforschung der traditionellen Medizin sozusagen. Also da waren Heiler, die dort gearbeitet haben. Und da war auch ein Arzt, der die Patienten zuerst eben untersucht hat, eine Anamnese gestellt hat. Und dann sind sie aber, ohne dass die Heiler informiert wurden, zu den Heilern zur Behandlung gegangen, Patient oder Patientin. Und da haben sie halt versucht, und das war vom österreichischen Außenministerium finanziert oder Entwicklungszusammenarbeit oder Kollaboration, wie das damals geheißen hat, finanziert worden. Deshalb bin ich da irgendwie hingekommen. Das war so der Anfang. Aber ich habe meine Diplomarbeit zu den Vögeln in der traditionellen Medizin und in der Kosmologie der Sera im Senegal geschrieben.
Wow.
Das hat aber auch mit der, also es werden auch Vogelextrakte verwendet für medizinische Heilmittel, aber auch zur Voraussicht für die Weisheit, dass man sich den Aasgeierkopf und das Kopfholster legt und in der Nacht dann in die Zukunft, träumen kann und so weiter. Ja, es war sehr interessant, was die Vögel bedeuten, ja.
Doris, bevor wir tiefer in den Senegal, was du dort gemacht hast, eintauchen. Du bist bei Ärzte ohne Grenzen tätig, bist aber keine Medizinerin. Was machst du dort?
Genau, okay. Also das Thema passt sehr gut von einer, würde ich mal sagen, als Medizinanthropologin mit einer medizinischen Nothilfsorganisation zu arbeiten. Das heißt, also wir haben, ich meine, Ärzte ohne Grenzen besteht sowieso nicht nur aus Medizinern und Medizinerinnen, sondern wir haben auch Logistiker, Administratorinnen, ja, Krankenpflegerinnen, Psychologinnen, welche, die für die Versorgung zuständig sind, also Supply Management heißt es. Und eben auch ein Teil der Arbeit ist auch die Medizinanthropologie. Und zwar geht es in meiner Arbeit darum, und warum mit Ärzte ohne Grenzen? Weil wir medizinische Versorgung anbieten. Jetzt arbeiten wir in verschiedenen Ländern in der ganzen Welt und Menschen gehen unterschiedlich mit Krankheit und Gesundheit um. Also was beeinflusst das was beeinflusst der Umgang mit dem Kranksein? Also was tut eine Person, wenn sie krank wird? Mit wem bespricht sie das zuerst? Zu wem geht sie? Mit wem darf sie sprechen? Das war zum Beispiel in Afghanistan sehr interessant. Eine junge, verheiratete Frau kann nicht so leicht zur Schwiegermutter gehen und über ihre Leiden sprechen, weil sie eine gesunde junge Frau sein sollte und diese Rolle erfüllen soll und so weiter. Also da geht es dann darum herauszufinden, was tun die Menschen, mit wem sprechen sie, wer entscheidet mit. Bei uns, wenn ich krank wäre, entscheide ich allein, weiß ich, okay, ich gehe morgen zu dem und dem Arzt, Ärztin oder mache oder die Therapie. Und dort ist oft so, dass das eine gemeinschaftliche Entscheidung ist, nicht eine individuelle. Unterschiedlich natürlich auch wieder sind wir in einem ländlichen Kontext oder in der Stadt und in welchen Ländern natürlich auch. Und dann welche Faktoren, gibt es ganz viele Faktoren, die sowas beeinflussen. Wie weit bin ich weg? Welche von einer Gesundheitseinrichtung, von einem Krankenhaus? Welche Gesundheitseinrichtungen gibt es? Sind die gratis? Was kosten sie? Gibt es Transportmittel? In vielen Ländern, wo eine Krise oder ein Krieg herrscht, können die Menschen ja gar nicht unterwegs sein, weil sie dann auch wieder diesen Gefahren, wie im Kongo jetzt zum Beispiel, im Ostkongo, sehr vielen Risiken ausgesetzt sind, ja, Sicherheitsrisiken.
Aber die Grundidee ist, Ärzte ohne Grenzen kommt in Regionen, wo Not am Mann und der Frau ist, Katastrophengebiet, Hungersnöte, Konflikt, alles Mögliche. Und die Grundidee ist, warum man dich und deine Kolleginnen da auch mitnimmt oder vorher oder nachher dann mal hinschickt, ist, man will nicht einfach kommen und sagen, so, wir sind da jetzt, wir haben weiße Mäntel und wir haben ein paar Spritzen und ein Skalpell mit.
Das können alle.
Genau. Und dann verjagen uns die Leute vielleicht oder wissen gar nicht. Und dann funktioniert es nicht, weil man den Kontext der Gesellschaft nicht kennt.
Genau.
Und du bist quasi Vermittlerin dann,
ja,
oder wie?
Genau, ja, kann man so sagen. Also wir Medizinanthropologinnen oder Kultur- und Sozialanthropologinnen, wir haben auch welche, die anders ausgebildet sind natürlich. Ich sehe das schon auch als Vermittlung, als Brücke zur Bevölkerung. Genau, also zum Beispiel bei Ebola. Es ist nicht so lange her, in Westafrika gab es Situationen, wo die Hilfsteams nicht positiv empfangen wurden. Es wurde kritisch gesehen, aber das passiert auch, wenn man irgendwo hinfährt und sagt, okay, es muss dringend sofort und schnell und alles und man macht einfach, ohne dass man den Menschen sagt, warum man was macht. Bei Ebola zum Beispiel wurde gesagt, dass das vom Bushmeat übertragen wurde. Ja, die Bushmeat, gejagtes Wild, das können Affen sein, Tiere im Busch, halt im Urwald sozusagen. Ja, die Menschen haben das immer gegessen. Ja? Und jetzt plötzlich sagt man, okay, Ebola kommt davon. Das haben sie halt auch wahrscheinlich dann nicht geglaubt und so weiter. Also, aber man kann, und dann sind das medizinische Personal oder auch die Logistiker sind dann komplett mit diesen Anzügen gekommen. Es war kein Mensch mehr sichtbar. Also das muss die Menschen auch höchst verunsichert haben. Würde es mich auch, wenn da jemand vor meiner Tür steht und sagt, ich muss jetzt deine Oma sofort holen, hau sie in einen Sack, verbrennt es alles oder so. Also genaue Details weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass man einfach hinkommt und macht, das geht nicht. Ich finde, man muss informieren, hinschauen, fragen, erklären. Warum machen wir was? Was ist notwendig? Also, und die Zeit ist immer, auch bei einem Notfalleinsatz.
Mhm. Ja.
Also das ist unsere Aufgabe. Und wie du schon gesagt hast, also Ärzte ohne Grenzen arbeitet ja bei Naturkatastrophen, bei von Menschen verursachten Krisen und wenn das Gesundheitssystem zum Beispiel auch nicht mehr die Möglichkeit hat, die Menschen medizinisch zu versorgen. Also wir versuchen dann auch, das Gesundheitssystem wieder aufzubauen, also helfen aufzubauen, Infrastruktur mit Personal und so weiter, Geräten und allem. Ja, und wenn dann das wieder funktioniert, dann ziehen wir uns ja normalerweise auch wieder zurück. Deshalb, ja. Hilfsorganisation, Nothilfsorganisation. Aber durch viele andere Situationen und Krisen, wir haben auch die HIV, das Aufkommen von HIV und AIDS damals als Notfall bezeichnet vor 20, 25 Jahren und haben dann auch diese Projekte aufgebaut mit Prävention, aber auch mit Behandlung. Und wir wissen heute, dass das kein Todesurteil mehr bedeutet, sondern man kann es jetzt auch schon als chronische Krankheit einteilen, wenn man regelmäßig, weil die meisten Länder haben Zugang zu den Therapien und dass man das halt regelmäßig einnimmt und dann kann man leben wie mit Diabetes auch.
Mhm.
So ungefähr, ja.
Doris, nimm uns mal mit auf deine Reise, weil ich kann mal, erstens bist du schon auf der halben Welt gewesen oder vielleicht auch auf der ganzen. Aber wenn man sowas studiert und dann auch seine Dissertation über Jahre im Senegal macht, da kann ich mir vorstellen, da lernt man ja nicht nur Dinge über den Senegal, sondern auch über sich selber und über die eigene Gesellschaft. Nimm uns mal mit auf die Reise. Du bist da als junger Studierender und fährst dahin. Wie kann man sich das vorstellen?
Also erstens mal war das damals, würde ich sagen, wir sind ins kalte Wasser geworfen worden, weil es hat keine einzige Vorlesung gegeben zu Methoden, zur Erhebung, zu Interviews, nicht.
Okay,
ich habe von der Soziologie ein Buch ausgeliehen, aber wir sind nicht unterrichtet worden. Heutzutage wird es unterrichtet, die Studentinnen sind vorbereitet, wie man das machen kann. Und heutzutage unterrichte ich das sogar, also auch bei uns. Also ich frage mich heute noch, ja gut, das hat geheißen, geht's und macht eure Interviews, ja. Also, genau, so haben wir das gemacht. Aber ja, es war für mich eine unheimlich prägende Zeit auch, ja. Weil wir waren da dann zu zweit, wir haben in einem Dorf gewohnt, wir haben nur Solarenergie gehabt und das war, konnte man am Abend nicht einmal lesen, es war extrem schwach. Also mit Strom, keinen Computer. Die Interviews haben wir mit Kassetten aufgenommen, mit Batterien. Ja, Fotografie war auch noch analog. Ja, ich fotografiere sehr viel, auch jetzt noch mit Ärzte ohne Grenzen. Ja, und es war eine extrem prägende Zeit, weil wir waren auf uns gestellt. Wenn ich das jetzt heutzutage vergleiche, wie ich mit Ärzte ohne Grenzen arbeite, war auch sehr, sehr schwierig, die ersten Einsätze, weil da hat es dann geheißen, es war eine Erkundungsmission in Mauretanien und wir haben die Gegend erkundet sozusagen. Was sind die medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung? Und meine Aufgabe war eben auch, mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Und da hat dann unsere Koordinatorin gesagt, okay Doris, du kannst jetzt 2 Stunden in das Dorf gehen, redst mit den Frauen und wir fahren in 2 Stunden weiter. Und ich habe mir gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht einfach kommen und sagen, hallo, da bin ich und jetzt erzählt mir alles. Und da geht es oft auch um intime Geschichten, weil ich kann mich noch erinnern, in einem der Dörfer ging es auch um sexuell übertragbare Krankheiten. Wie sich das dann verbreitet, wie der Krankenpfleger damit umgeht, wie die Menschen, wer kommt nicht und so weiter. Das kann man nicht in einer halben Stunde untersuchen. Ja, das war für mich einmal erstens ein Stress. Dann habe ich gemerkt, okay, die Erkenntnis auch aus dieser langjährigen Zeit im Senegal, ja, es war damals die Idee von meinem Professor, dass wir so Heilerporträts erarbeiten. Also da ging es um einen traditionellen Heiler, der in seiner Dorfgemeinschaft arbeitet. Was ist seine Position? Wie arbeitet er? Wer kommt zu ihm? Also auch so Fallbeispiele von Patientinnen. Und was ich aus der Zeit auch gelernt habe, wie wichtig diese Person für die Bevölkerung ist. Der war nicht nur ein Heiler, weil die Nachbarin, das habe ich gemerkt, die ist dann immer, wenn sie nicht am Kochen war, weil in der Polygamie hat die Frau dann, wechselt sich das so ab, dass jede Frau 2 Tage lang kocht. Wenn das die Nebenfrau war, war sie immer beim Heiler, den ganzen Tag da gesessen, weil sie sich einfach wohlgefühlt hat. Die haben sich mit ihm beraten. Der wurde für alles gerufen, nicht nur zum Behandeln. Und ich habe halt seine Behandlungsmethoden aufgearbeitet, eben mit Massagen, Bäder, Dampfbäder, Kräuter und so weiter. Und das auch dann mit Fallbeispielen belegt. Und diese Zeit, damals war das quasi ein Luxus, das vom Forschungsfonds finanziert zu bekommen. 3 Jahre lang Forschungsprojekt in Westafrika. Aber heute weiß sie, was das bedeutet. Warum ist es immer noch so, dass die Menschen zu einem traditionellen Heiler oder die traditionelle Hebamme vorziehen, die Geburt lieber mit einer traditionellen Hebamme machen als wie in einer Krankenstation? Aber ist auch nicht schwer, das zu verstehen. Hm. Weil mit der traditionellen Hebamme zum Beispiel, da sind oft viele Frauen dabei. Die Frau ist umringt, geschützt, fühlt sich wohl, fühlt sich verstanden, auch in ihrer Kultur. Und wenn man dann manchmal diesen Geburtssessel anschaut in der Krankenstation, dann ist vielleicht noch ein männlicher Krankenpfleger, der die Geburt durchführt, dann kann man verstehen, dass sich die Frau da vielleicht nicht unbedingt wohlfühlt. Und dann die Beine gespreizt, völlig unnatürliche Geburtshaltung. Also da müsste man ja auch überlegen, was ist das? Mhm. Also wir haben dann auch, und das ist toll, in verschiedenen Projekten, ich war zum Beispiel 2023 in Haiti, da ging es auch um einen Zugang zu einer sicheren Geburt. Die Frauen kommen da oft aus den Bergen, weit weg, schlechte Straßen, langer Fußweg. Und wenn die Frau dann schon in den Wehen ist, kann sie diesen Weg nicht mehr zurücklegen. Wenn sie eine risikohafte Geburt hätte, weiß man nie, leider im Vorhinein. Jetzt haben wir uns überlegt, was können wir machen, dass wir den Frauen doch eine sichere Geburt zur Verfügung stellen. Aber auch, dass sie akzeptabel ist, weil in Haiti war das sehr interessant. Die haben sehr viele Praktiken, die sie machen nach der Geburt, um den Körper wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen, um der Frau ja, Massagen, das Wohlgefühl zu geben, sie nach der Geburt zu entspannen, vor der Geburt zu entspannen, die Geburt zu erleichtern und so weiter. Da gibt es Bäder, Massagen, Tränke, die sie einnehmen muss. Und ich habe dann mit den Frauen geredet, das kann man alles auch im Krankenhaus machen. Sie brauchen nur einen Platz, wo sie sich baden können. Man kann der Hebamme, der traditionellen Hebamme erlauben, dorthin zu kommen, sie zu massieren, den Körper zu, ja, eben zu, ja, massieren, genau, und diese Bäder zu machen. Und wir haben dann gesagt, okay, die Frau kann sich aussuchen, ob sie auf dem Gebärsessel gebären will oder lieber am Boden, auf einer Matte, wie sie es will. Wie ist ihr, und das mache ich zum Beispiel in meiner Arbeit immer, was ist die traditionelle oder die beste Stellung für die Frauen in dieser Kultur zum Gebären? Knien sie, liegen sie, manchmal halten sie sich an einer Schnur fest und ich frage dann, die Frauen zeigen mir das immer. Ja, die stellen sich dann hin, nehmen Position ein, sie zeigen, wie sie das Baby empfangen. Im Chart zum Beispiel habe ich sehr schöne Fotos auch, wie die Hebamme zeigt, wie sie dann das Baby entgegennimmt. Mhm. Und da war ich sogar bei einer Geburt dabei. Also habe es auch gesehen. Weil da war das Problem, dass die Frauen gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie sich auch so exponiert fühlen. Da liegen sie dann nackt auf diesem Sessel. Leute kommen rein und raus. Also es gibt keine Intimsphäre. Und bei der traditionellen Hebamme in diesem Haus lag die Frau am Boden auf einer Matte auch, aber sie war zugedeckt bis zu den Knien, ja. Und nur die Hebamme war vor ihr. Also irgendwie wird auch die Würde der Frau, ja, berücksichtigt. Und das macht so viel aus. Und man denkt, okay, Common Sense. Ist das aber nicht immer.
Ist ja auch was, was ich so in meinem Freundeskreis in Wien mitbekomme, dass das wieder mehr kommt, wenn man sich da wohler fühlt.
Ja, und Hausgeburten auch wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, das verstehe ich auch, weil dieser Krankenhauszustand, eben Krankenhaus, kalt, ja, manchmal, ja, wegen hygienischer Bedingungen muss es unterkühlt sein, ja, darf es nicht so warm sein.
Du, und zum Senegal noch einmal, wenn du da hinkommst so, und der Heiler sagt, ja, bitte schau mal auf die Finger, braucht das Überzeugungsarbeit?
Ach, so einfach war es überhaupt. Das war nämlich, das habe ich auch in meiner Dissertation dann beschrieben, diese Schritte, bis ich mich angenommen gefühlt habe vom Heiler. Weil ich bin natürlich, also ich habe den ehemaligen Übersetzer von 1992, 1993 für die Diplomarbeit war ich im Senegal, den habe ich gebeten, ob er mir helfen könnte. Wir haben versucht, du musst ja erst einmal eine Person finden, die akzeptiert, dass du mit ihm oder mit ihr auch monatelang arbeitest und kommst und da sitzt und schaust. Weil er war natürlich auch an Feindungen ausgesetzt. Er hat gesagt, du, die holt sich das alles, die publiziert, die verdient Geld damit, gibst du ihr das ganze Wissen. Und er war aber eben, das hat ihn ausgezeichnet, ein selbstbewusster Mensch. Er hat gesagt, ich habe kein Geheimnis, ich will, dass das Wissen erhalten bleibt. Na gut, also, mein ehemaliger Übersetzer hat seinen Cousin in diesem Ort, die haben dann gesagt, du, wir wüssten jemand. Ich habe gesagt, okay, fahren wir hin, weil ich habe mit mehreren Heilern schon gesprochen gehabt, aber die haben alle, es gibt nämlich auch Spezialisten, da sagen manche, sie sind für Bauchschmerzen spezialisiert. Das Interview war nach einer Stunde aus und das ist alles, was ich dir sagen kann. Okay, dann sind wir zu diesem Heiler gefahren und zu Beginn, also überhaupt, sind sie einmal außerhalb vom Gehöft stehen geblieben und haben nur gerufen, ob er da ist und Bonjour und so, irgendwie halt Bismillahi. Und die Frau ist dann gekommen und hat gesagt, ja, wer sie sind, was sie wollen und so. So, haben sie erklärt. Dann hat sie gesagt, ja, sie schaut mal, ob er da ist. Im Nachhinein habe ich aber gewusst, er saß in seinem Häuschen und hat rausgeschaut beim Türspalt. Ja. Und er entscheidet, welche Person er empfangen will oder nicht. Sie hat gesagt, sie schaut mal, ob er da ist. Ja, er ist da, wir können kommen. Er hat uns reingelassen, empfangen. Er war okay, dass ich bei ihm arbeite. Aber dann war es so. Zu Beginn hat er nur nur zu meinem Übersetzer gesprochen. Also nicht mich angesprochen, ja? So im Gespräch, okay? Die nächste Stufe war dann, dass er mir einen lokalen Namen gegeben hat, also den Namen des ehemaligen Präsidenten, dem berühmten Sedar Senghor. Die Rocky Fei hat die geheißen, dann war ich die Rocky Fei und am Schluss hat er mich als Doris angesprochen. Und da habe ich gewusst, okay, jetzt hat er mich als Doris, als Europäerin, Österreicherin, die da hinkommt und versucht, seine Arbeit zu verstehen, angenommen. Und das Verhältnis wurde wirklich, ja, es wurde ein schönes Verhältnis. Er hat schon seine Bedingungen auch genannt. Er hat gesagt, wenn du kommst, musst du essen, was es bei uns gibt. Es gibt nichts Besonderes. Wir haben ihn auch nicht bezahlt für die Arbeit, dass er da mit mir sitzt. Er hat gesagt, ich unterbreche meine Arbeit nicht für dich. Wenn ich Zeit habe, können wir reden. Und ich bin mit ihm mitgegangen, Pflanzen holen. Er hat mich zuschauen lassen, wenn er Patienten behandelt hat, wenn die Patientinnen einverstanden waren, die Bäder, alles Mögliche. Also es war eine unglaubliche Zeit. Und am Schluss hat er sogar noch gesagt, wenn wir dann zum Bad sind, weil ich habe dann nicht immer die Kamera mitgenommen, weil ich eh schon so viele Fotos hatte, damals noch mit Dias. Hat er gesagt, ja, wo ist deine Kamera? Bringst du deine Kamera gar nicht mit? Ja, er hat sein Enkelkind nach mir benannt. Also es gibt jetzt so zwischen über 20. Wow. Die kleine oder große Doris schon, ja. Nein, es war eine unheimlich schöne Erfahrung auch. Ja, und ich bin, Senegal ist ja irgendwie auch ein bisschen so zu meiner zweiten Heimat geworden. Und ja, ich bin immer wieder hingefahren, habe ihn besucht. Und es hat sich natürlich auch sehr viel verändert, weil früher war das Gehöft quasi allein mit den Feldern. Jetzt gibt es eine Moschee in der Nähe und wahrscheinlich zwei länger nicht mehr dort. Also hat sich sicher wieder verändert, die ganze Situation, ja.
Was waren so deine Schlüsselergebnisse aus dieser Forschungsarbeit?
Im Senegal? Ja, also was ich daraus gelernt habe, ist, wie wichtig die Person des Heilers für eine Dorfgemeinschaft und für die weitere Umgebung ist. Und dass die Arbeit eines solchen Menschen eigentlich hauptsächlich in seiner Umgebung funktioniert, wo ihn alle kennen und wo er auch die Menschen um ihn herum kennt, die Dorfgemeinschaft. Es sind natürlich auch Menschen von außen gekommen, weil er berühmt war, er hat über mehrere Generationen das übernommen, also von seinem Vater, Großvater, die waren schon in mehreren Generationen Heiler und er hat auch gesagt, das Heilersein ist nicht mein Hauptberuf. Also er macht es nebenbei, er ist eigentlich Bauer. Er hat angebaut, Hirse, Erdnüsse und so weiter, also hat auch auf dem Feld gearbeitet zwischendurch. Und eben diese Persönlichkeit des Heilers, und das sehe ich auch in meiner Arbeit heute mit Ärzte ohne Grenzen, nicht überall, aber in vielen Gegenden, zum Beispiel in Sierra Leone. Die Leute gehen trotzdem auch zu einem Heiler oder Heilerin, Hebamme, wie ich gesagt habe, weil sie von dieser Person sich verstanden fühlen und weil die halt meistens auch mehr Zeit haben. Es ist so, dass viele Gesundheitsinstitutionen natürlich, da sitzen Massen. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen, ich war in Simbabwe. Also wenn wir da in der Früh hingekommen sind, war der Wartebereich voll. Am Nachmittag war er leer. Aber wie viele Personen die dann behandeln müssen, da ist keine Zeit, sich hinzusetzen, zu fragen, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, wie geht's dem Vater, der Mutter, den Kindern und so weiter. Beim Heiler ist das sehr wohl möglich. Der setzt sich hin, die ganze History kommt, er kennt die Familie, er kennt die Umgebung. Ja, und die Person fühlt sich verstanden. Also der Heiler meistens sucht einen Grund für die Erkrankung, das ist auch sehr wichtig, und gibt der Krankheit dann dadurch einen Sinn. Ja? Also es macht Sinn für die Person, okay, ich weiß jetzt, warum ich krank bin, jetzt kriege ich diese Behandlung und verstehe auch, und diese Behandlung hilft mir dann. Und das ist oft, ich weiß es nicht, ob du das vielleicht auch schon mal erlebt hast, aber du gehst zum Arzt und der sagt, ja, sie haben eigentlich nichts. Und dann geht man wieder heim und trotzdem fühlt man sich nicht gesund. Also was wir versuchen auch, oder ich in meiner Arbeit ist, oder die Medizinanthropologie an sich ist, die Perspektive der kranken Person darzustellen. Ja? Wie empfinde ich das Kranksein? Auch wenn es durch Bluttests, Urintests keine Diagnose gibt und ich mich trotzdem krank fühle, stimmt was nicht. Dann muss ich schauen, okay, was ist das? Wie kann ich das behandeln? Ja? Die medizinische Perspektive ist dann, da wird eine Diagnose gestellt. Ja, da gibt es ein sehr schönes Sprichwort von einem Medizinanthropologen, der hat gesagt, die Person geht zum Arzt, mit dem Gefühl des Krankseins. Idealerweise kommt die Person vom Arzt oder Ärztin zurück mit einer Krankheit. Das heißt, er hat sie diagnostiziert, er sagt, okay, du leidest an dem der Krankheit. Dann weiß man, okay, ja, warum bin ich zum Arzt gegangen? Weil ich das und das habe. Da gibt es jetzt die und die Behandlung. Fühle ich mich aber krank, gehe zum Arzt oder in eine Gesundheitsinstitution und man sagt halt, ja, du hast, sie haben nichts. Und ich fühle mich aber trotzdem krank. Was mache ich dann damit, mit diesem Befinden? Und das ist oft, in vielen Gesellschaften wird es befriedigt von einem Heiler, weil der die darunterliegenden Ursachen für sich zu ergründen. Ja. Mhm.
Also, das ist bei uns sehr spezialisiert, wenn du zu einem Allgemeinmediziner gehst und du bist gesund und dir geht es nicht gut, dann müsste er vielleicht sagen, okay, geh mal zum Seelsorger oder geh mal zum
Psychologen. Ist da eine andere Ursache vorhanden. Ja, und manchmal hilft es wirklich. Also das ist wirklich, ja, ich finde, der Heiler deckt ein Spektrum ab, das die westliche Medizin meistens nicht abdeckt. Ich meine, bei uns ist es jetzt schon auch so, dass wir viel mehr Psychologen und Psychiater auch in unseren Projekten haben. Und das funktioniert oft auch sehr, sehr gut. Also dass man die Person, weil die WHO-Definition von Medizin oder Gesundheit ist ja ein holistischer Ansatz. Da spielt die Seele mit, das Befinden und natürlich das körperliche Befinden und nicht nur eben Tests und so weiter, also Untersuchungen. Also da geht es auch um die mentale Gesundheit eines Menschen und die soziale Umgebung. Weil es gibt sehr viele Medizinanthropologen, die auch quasi die Ursachen auf eine soziale Imbalance im Gefüge untersucht und festgestellt haben. Also dass die Person in der Gemeinschaft nicht mehr integriert ist. Und das versucht der Heiler dann auch durch eine Behandlung, dass die Person wieder, dass eben diese Harmonie wieder hergestellt wird in einer Dorfgemeinschaft. Also diese sozialen Ursachen. Und nicht unbedingt nur übernatürliche Ursachen. Das spielt auch eine Rolle.
Ja. Wie geht man jetzt so damit um? Weil es gibt ja auch, also einerseits finde ich es sehr interessant, weil es ja auch bei uns viele Menschen gibt, die dann zum Homöopathen noch zusätzlich gehen, da haben wir auch mehr Zeit. Oder die Esoterik ist ja auch im deutschsprachigen Raum sehr, sehr beliebt. Und wie geht man jetzt damit um? Deine Aufgabe als Anthropologin ist ja nicht festzustellen, okay, die Kräuter, die der da jetzt verwendet, ist es jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, dass die tatsächlich gegen die gegen das, wo es zur Behandlung eingesetzt wird, hilft. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, auch ganz viel traditionelle Medizin, die es in Europa gab. Also es gab ja auch die absurdesten Dinge, die man getan hat, bevor es sinnvolle Wissenschaft gab. Also keine Ahnung, den Menschen einfach Blut auslassen oder ist so die Balance zwischen Blut und Schleim in deinem Körper, passt das? Und und irgendwann ist man dann drauf gekommen, okay, das gibt es keine Basis dafür. Und gleichzeitig ist aber total viel Wissen und Wertschätzung für diese Kultur und für das soziale Gefüge da drin, aber gleichzeitig auch viel unwissenschaftlicher Humbug, um das so deutlich auszudrücken. Wie blickst du auf das?
Ja, ich würde es natürlich nicht als unwissenschaftlicher Humbug, weil man kann nicht immer alles wissenschaftlich ergründen. Ja? Es gibt Phänomene, die funktionieren. Und wenn ein Mensch in einer Gesellschaft zu einem Heiler geht und sich über eine Massage wohlfühlt und sich besser fühlt, weil das war ja ersichtlich, die Patienten sind zum Heiler gekommen und wenn sie gegangen sind, waren sie sichtlich besser in einem besseren Zustand. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass man das Körperliche behandeln kann, sondern es geht auch um das mentale Wohlbefinden. Und ich glaube, das suchen wir ja auch. Also jedes Wohlbefinden, es gibt pluralistische Gesundheitssysteme. Und das ist es bei uns genauso. Wir gehen vielleicht zum Arzt, lassen uns behandeln, aber nebenbei machen wir auch sehr viel. Alternativ, selbst wenn wir Sport betreiben, tun wir das ja auch um unseren Körper irgendwie fit zu halten und glauben, okay, das hilft unserer Gesundheit. Oder wir trinken Tee oder Smoothies, Gemüseextrakte, was auch immer. Ja? Also ich würde das alles, das fällt ja alles in ein Wohlbefinden des Körperlichen auch und des Mentalen natürlich. Ja. Was tut ein Mensch? Viele Menschen, ja, gehen unterschiedlich damit um, aber manche müssen über ein Problem reden, dann geht es ihnen besser. Also wenn sie das geteilt haben, andere erholen sich über Sport und so weiter. Also ich finde, das hat alles mit einem gesundheitlichen Wohlbefinden zu tun. Und das kann man nicht, ob das jetzt wissenschaftlich bewiesen ist oder unterlegt ist, aber wenn es der Person besser geht, finde ich, kann man das akzeptieren. Mhm. Oder sollte man es akzeptieren? Und die Person kann das für sich entscheiden. Was ist gut für mich? Ja?
Ja.
Ich habe zum Beispiel in Sierra Leone, war das sehr schön zu sehen, dieses pluralistische Gesundheitssystem, die Krankenhäuser. Dann gab es Community Health Mobilizer. Die sind in die Dörfer gegangen, haben kleine Krankheiten behandelt, aber die sind auch ein Mittelglied zwischen der Gesundheitsinstitution, den Menschen. Also es gibt sehr viele Ebenen. Dann gab es die Heiler, die Hebammen. Die haben alle dort gearbeitet und ja, haben im Grunde medizinische Versorgung angeboten. Auch lokale Medikamentenhändler, die von Dorf zu Dorf gehen, Tabletten verkaufen, Injektionen geben und so weiter.
Ja.
Die aber teilweise Schaden verursachen, weil es unkontrollierte Medikamente sind und ja.
Aber ich glaube schon, also meine Perspektive darauf ist schon auch so zu differenzieren, weil es, also es gibt auch gut nachgewiesen den Placebo-Effekt, auch wenn man dir jetzt oder mir eine Tablette gibt und da ist gar nichts drin, aber alleine, weil mir jemand eine Tablette gibt, sagen wir schon, okay, jetzt passt das bald wieder. Oder es hat sich jemand Zeit für mich genommen. Das kann man ja auch alles messen und das ist ja auch alles schön und gut, aber prinzipiell ist es ja schon auch wichtig zu sagen, es gibt für bestimmte, und das kann man gut untersuchen, für bestimmte Krankheiten oder Herzprobleme oder Bluthochdruck oder was auch immer, oder du hast dich verbrannt, dann kann man ja schon messen, okay, was hilft jetzt nachweislich und was hilft nicht. Und ist schon auch wichtig, oder, das nicht komplett zu relativieren und zu sagen, so ja, je nachdem, was halt für die Person dann gut ist. Also wir haben ja zum Glück moderne Medizin, die auch ihre Schattenseiten hat und die dann auch hochspezialisiert ist und wo oft das Menschliche zu kurz kommt. Aber prinzipiell ist das ja schon auch eine wichtige Errungenschaft, die auch Ärzte ohne Grenzen sehr stark nutzt.
Ich würde auch nicht sagen, dass man nur das eine oder nur das andere macht. Ich glaube, die Kombination ist das Wichtige. Also natürlich gibt es die ganzen Untersuchungen. Wir wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und vieles aus der westlichen Medizin entstand ja auch ursprünglich mal aus irgendwelchen Pflanzen, die vielleicht heute immer noch verwendet werden. Im Kongo zum Beispiel gab es eine Pflanze, die die Frauen zur Beschleunigung der Geburt eingenommen haben. Und das war ganz eindeutig, dass das so stark funktioniert hat, wie dieses Oxytocin heißt es, genau. Das wird den Frauen manchmal gegeben, wenn die Geburt, dass das eben beschleunigt wird. Ja, und das hat genau die gleiche Wirkung. Keine Ahnung, ob das jetzt daraus entstanden ist oder nicht. Aber das wissen wir ja auch, dass gewisse Pflanzen Wirkungen haben.
Unbedingt.
Genau, medizinische Auswirkungen haben, ja. Genau, also ich bin der Meinung, es sollte zusammen spielen und nicht das eine oder das andere, sondern komplementär. Ja.
Bin ich total bei dir. Also ich glaube auch so, ich habe mal gelesen, Aspirin ist so entstanden, weil beobachtet wurde, dass Affen so diese Baumrinde kauen, wenn sie krank sind und Schmerzen haben. Und dann hat man sich das irgendwann angeschaut und so ist man drauf gekommen, hat man den Wirkstoff von Aspirin entdeckt. Ja. Und ich finde auch so, also die mir sympathischste Weise, mit sowas umzugehen, ist dann auch so mein alter Hausarzt im Land, der hat immer so gesagt, so, ja, okay, wenn es Ihnen hilft, dann nehmen Sie gern noch dann nehmen Sie, wenn Sie wollen, noch die Globuli dazu oder dann gehen Sie noch, keine Ahnung, pendeln. Wichtig ist, dass Sie halt da diese Tabletten nehmen und alles, was so zu Ihrem Wohlbefinden noch beiträgt, supporte ich. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Ja, ich habe das zum Beispiel auch bei dem Heiler gesehen, wo ich gearbeitet habe im Senegal. Da war eine junge Frau, die hat eine sexuell übertragbare Krankheit gehabt, eine Infektion. Ja. Sie ist gekommen mit ihren Antibiotika vom Krankenhaus oder vom Arzt, war aber bei ihm und er hat sie mit irgendwelchen Kräuterpasten behandelt. Am Ende weiß keiner, was geholfen hat. Sie wollte einfach beides. Also sie wollte diese Antibiotika nehmen, weil sie gewusst hat, für diese Infektion ist es wichtig. Sie wollte aber auch diese andere Ebene mit dem Heiler. Sie ist dann mehrere Tage bei ihm geblieben. Er hat jeden Tag diese Paste aufgetragen. Am Ende war sie gesund. Aber beides war wichtig für sie, ja.
Ja.
Und das ist oft der Fall. Und deshalb versuche ich auch, wenn es bei uns dann heißt, ja, die gehen alle zuerst zum Heiler. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Man muss genauer hinschauen. Sie gehen vielleicht gleichzeitig. Manche gehen vorher, manche gehen nachher. Ich habe das auch in Liberia 2005. Kind im Krankenhaus, der ist vom Baum gefallen. Aber was mir da der Vater dann erzählt hat, warum das passiert ist und was er geträumt hat in der Nacht und das ist dann eingetroffen. Und das ist manchmal ein Problem, wenn die Menschen ins Krankenhaus kommen. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt, vielleicht ist die Krankheit schon weit fortgeschritten, aber sie wollen eine schnelle Behandlung, kriegen sie schon, aber Improvement, also wie sagt man da, Verbesserung des Gesundheitszustandes. Mhm. Wenn das nicht sofort eintrifft, dann gibt es auch wieder manche, die sagen, ja, ich glaube, das nennen sie dann keine Krankenhauskrankheit, sondern ich muss zum Heiler gehen. Also diese schnelle Besserung, diese Erwartung, das habe ich auch oft erlebt. Und da ist es dann auch wichtig, dass man mit den Menschen spricht. Und das kann man auch ganz leicht erklären. Die Krankheit ist schon länger im Körper, braucht jetzt auch länger, um sich zu bessern und so weiter. Also, dass sie dann bleiben und die Behandlung weiter durchführen. Und von mir aus eben das andere auch machen, die Rituale mit dem Heiler und eben, wo es darum geht, was sind die Ursachen? Ah ja, der hat geträumt in der Nacht und so weiter. Ja. Also es ist wichtig, dass wir auch sowas nicht ablehnen. Aber es hat sich bei uns in der Organisation eh auch schon stark verändert. Also eine Offenheit ist da, ein Verständnis, ein Zugehen. Mhm. Ich habe früher auch bei uns Kurse mitorganisiert, also Vorträge in Kursen gehalten, wo es eben darum ging, sensibilisieren, dass Menschen in verschiedenen Kulturen möglicherweise einen anderen Zugang haben. Da war ein Chirurg dabei und der hat gesagt, ja, er ist Chirurg, er braucht das jetzt nicht unbedingt, weil er operiert einfach. Der war dann, glaube ich, in Nigeria, muslimische Gegend und eine Person hätte amputiert werden sollen aus seiner medizinischen Sicht und die Familie und er, Patient, wollte das nicht, partout nicht. Er hat es überhaupt nicht verstanden, weil er gesagt hat, er riskiert sein Leben. Und die Familie hat ihm aber gesagt, du, das hat bei dem ein Mensch mit einem abgeschnittenen Körperteil, kann sein, dass der eben als nicht ganze Person mehr gesehen wird, stigmatisiert und so weiter. Also ihr habt nicht die genaue Geschichte gehört, aber er hat es abgelehnt. Und er hat seine lokalen Kollegen gesagt, du musst es akzeptieren, du kannst nichts machen. Der ist zurückgekommen, man kann sagen, komplett geläutert, weil der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast und ich habe das und das erlebt und der war ganz anders. Also der hat schon auch gesagt, ja, man muss hinhören, hinschauen, verstehen. Es war für ihn sehr schwer, aber in der Situation hat er gewusst, er kann nichts machen. Er kann nicht seinen medizinischen Standpunkt durchsetzen. Was mit der Person passiert ist, weiß ich dann nicht. Aber ja, ist sehr interessant.
Ist ja in Wien nicht anders, wenn der Patient sagt, will ich nicht, dann muss man auch, oder?
Ja, und ich finde, bei uns sieht man ja auch sehr gut, wenn Menschen dem Arzt oder der Ärztin vertrauen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man sich auch wohlfühlt beim Arzt. Also dass da vor allem, man weiß das sowieso bei Psychologen. Man geht hin, wo irgendwie die Chemie auch stimmt, wo es passt. Beim Arzt ist es nicht immer so einfach, dass man sich die Person aussuchen kann, wenn man operiert wird und so weiter.
Ja. Das finde ich so einen spannenden Aspekt, weil auch wenn man vielleicht studiert hat und jeden Tag Zeitung liest und Bücher liest, trotzdem hat man ja über die meisten Dinge, die in der Medizin, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie eine Impfung wirkt. Ich kenne mich nicht genau aus und ich muss darauf vertrauen. Ich vertraue den österreichischen Institutionen, dass das gut geprüft wurde, dass sich dabei was überlegt hat, dass man nicht einfach so irgendwas in den Arm schießt. Ich vertraue dem medizinischen Bereich. Mhm. Ich vertraue der Forschung in dem Bereich und so weiter und so fort. Und dann geht man hin und dann lässt man quasi Dinge mit sich machen, ohne es irgendwie verstanden zu haben. Mhm. Wie ist das so, wenn dann quasi die Westler kommen, die gut situierten, die anders ausschauen, eine andere Hautfarbe haben? Ist das so, dass Ärzte ohne Grenzen sich schon so ein Image aufgebaut hat, dass da auch so dieses Vertrauen vieler Menschen grundsätzlich mal gegeben ist?
Ja, ich habe es selber auch erlebt. Also ich bin ja keine Ärztin. Ich muss das den Menschen dann auch oft sagen, obwohl ich eben weiße Haut habe und so weiter. Aber ich habe das gemerkt, leider manchmal, weil wir haben natürlich sehr viele, wir haben wenige westliche internationale Mitarbeiterinnen in den Projekten und sehr viele lokale Mitarbeiterinnen. Und oft wollen sie vom sozusagen weißen Arzt oder Ärztin behandelt werden oder beachtet werden. Und das habe ich dann schon gemerkt. Das ist manchmal gar nicht so leicht für unsere lokalen Mitarbeiterinnen. Ja, also auch zum Beispiel in Afghanistan, was die Leute mir gesagt haben, ja, dass jemand von außen kommt. Warum kommen sie so gerne in dieses Krankenhaus? Weil wir haben dort eine Geburtenstation gehabt, aber auch mit Operationsmöglichkeiten, also Kaiserschnitte und so weiter oder wenn es zu Geburtskomplikationen kommt. Aber es sind alle gekommen aus den Bergen, aus der Umgebung. Und das war aber auch so ein symbolischer Ort für die Menschen. Ja, da sind internationale Mitarbeiter da, die kommen von überall her, die sind gut ausgebildet. Es ist ein Ort, wo ich mich sicher fühle und keine Angst haben muss. Also das war irgendwie so, es war sehr interessant. Und da ging es nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern auch um diesen symbolischen, sicheren Ort. Weil wir dort, was jetzt heutzutage auch nicht mehr so einfach geht, dass wir nicht bombardiert werden, das wissen wir ja jetzt auch in verschiedenen Ländern, werden auch Gesundheitsinstitutionen bombardiert. Und das war damals noch nicht so und für die Menschen war das so wichtig. Und natürlich auch und unter anderem haben sie auch gesagt, dass die Ärzte von außen kommen. Das war für sie auch wichtig. Ja. Wir haben aber auch Projekte inzwischen, wo die Sicherheitslage so schwierig ist, dass keine weißhäutigen Menschen oder hellhäutigen Menschen dort arbeiten können. Also das ist,
wenn man dann gleich entführt werden würde?
Ja,
oder?
Auch, genau. Also da gibt es dann nur mehr welche, die dunkelhäutig sind und auf den ersten Blick nicht sofort unterschieden werden können. Auch schwierig, ja, weil das sind dann Hochsicherheitsgegenden.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, ich bin jetzt so, keine Ahnung, ich denke jetzt an Nigeria, ich bin da gut ausgebildeter Mediziner, arbeite da bei Ärzte ohne Grenzen und dann kommen die Leute aus meiner eigenen Region und wollen aber zu dem einen weißen Arzt, der mit ist. Muss ein furchtbares Gefühl sein.
Ja. Und ja, ich kann mich in die Person nicht hineinversetzen, aber ich stelle es mir vor, dass das schwierig ist. Aber bei uns ist es oft so, dass die lokalen Mitarbeiter an den Patientinnen sind und dass die internationalen eher im Hintergrund arbeiten. Also nicht immer, was wir nennen, hands-on. Also es ist schon so, dass dann die lokalen Mitarbeiter... Und es liegt ja auch an der internationalen Person, den Kollegen, die quasi die Möglichkeit zu geben, diesen Respekt auch zu erfahren von den Patienten. Weil man kann ihn natürlich kann man das untermauern und sich hinstellen. Aber das würde ich erwarten, dass das nicht so gemacht wird.
Ich denke gerade an Franz Fanon und so ist das so eine Nachwirkung des Kolonialismus, weil der hat geschrieben, so bei all den Dingen, die Kolonialmachten angestellt haben und kaputt gemacht haben an sozialen, an politischen Strukturen, an wirtschaftlichen Strukturen, dass also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, in den Kommentaren kannst du es gerne richtig stellen, aber so wie ich das im Kopf habe, so die größte, nachhaltigste Wirkung des Kolonialismus ist, dass man den Menschen das Gefühl gegeben hat, dass ihre Kultur, ihre Gesellschaft weniger wert ist.
Aber das ist bis heute in vielen Ländern immer, leider immer noch so. Das ist leider, wir bekommen ja auch manchmal den Vorwurf überhaupt, dass man quasi kolonialistisch nach wie vor sich verhält. Ja, auch, ich meine, es kann auch meine Position in Frage gestellt werden, oder? Warum muss jetzt eine weiße Frau aus dem Norden, aus dem globalen Norden, aus dem Westen kommen und diese Untersuchung machen? Was kann die uns anderes sagen? Und ich bin auch der Meinung, dass es hat beides auch einen Wert. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Europäerin in ein Land komme und diese Untersuchung durchführe, ist es idealerweise zusammen mit einer lokalen Kollegin, Kollegen. Wie jetzt in Simbabwe, da habe ich mit lokalen Kolleginnen zusammengearbeitet, weil jeder von uns hat einen anderen Zugang. Ja? In gewissen Situationen, was ich immer wieder erlebt habe, zum Beispiel in HIV-Projekten, sprechen die Leute viel leichter. Damals, jetzt hat sich es auch wieder verändert, aber damals haben mir die Frauen ganz offen gesagt, wenn sie HIV-positiv sind, dass weiß ich, dass sie das oft lokalen Mitarbeitern nicht sagen möchten, weil sie Angst haben, dass das weitergetragen wird, dass das jemand erfährt. Also es gibt gewisse Dinge, die man als Person von außen anders versteht und bekommt, aber dass man zusammenarbeiten muss, ist auf jeden Fall, bin ich der Meinung, ja, dass man mit lokalen Mitarbeiterinnen und nicht eben, und dieses Koloniale wäre ja auch, wenn wir in ein Projekt fahren und sagen, genau, das ist euer Problem, das muss behandelt werden und so machen wir das. Ja, da erheben wir uns ja auch wieder über eine Situation. Deshalb ist jetzt wichtig, dass man auch, und das hat sich jetzt auch über die Jahre verändert, dass wir Medizinanthropologinnen oder eben auch eine Person mit zu Vorerkundungseinsätzen schicken, um zu schauen, okay, was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung? Oft wird gesagt, es sind nicht nur die Kinder oder nur die Malaria. Wir haben auch Diabetes, wir haben Krebserkrankungen und so weiter. Da muss man dann schauen, okay, wer kann diesen Bereich abdecken? Ist es das lokale Gesundheitssystem oder braucht es da eine internationale Organisation, die das abdecken soll? Auch nicht immer so leicht. Aber eben die Bedürfnisse, die von der Bevölkerung gesehen werden, oder zum Beispiel, dass die Männer exkludiert werden, Kinder bis zum Alter von 5 schwangere Frauen. In vielen Ländern sind das die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen, stimmt, medizinisch gesehen, aber die Männer fühlen sich exkludiert. Wir brauchen aber auch die Männer für das ganze gesellschaftliche Gefüge, also dass man einfach genauer hinschaut und nicht, und das würde ich als entkolonialisiertes Arbeiten ansehen. Was ich nicht einfach, dass man glaubt, man weiß alles. Oder auch ethnozentristisch sich verhält, dass man glaubt, das ist das Richtige, so gehört's.
Also wir Europäer, wir Westler haben die Wahrheit und wir verbreiten die jetzt im Rest der Welt.
Ich sage immer, mein Ansatz ist, ich komme als Lernende, ich lerne von euch. Ich weiß nicht, wie es bei euch funktioniert, aber ich lerne von euch, dass die Menschen, mit denen ich spreche, sind die Spezialisten für mich. So, das ist mein Ansatz. Nicht ich weiß es nicht, ihr wisst es. Was ich mache, ich schreibe es halt auf. Ich schreibe es auf, analysiere es aus der Perspektive der Bevölkerung. Und am Ende kann ich auch meine Interpretation ansetzen oder Empfehlungen. Aber die Information kommt von den Menschen und nicht von mir.
Ja, spannend. Ist vielleicht eine blöde Analogie, aber erinnert mich sehr so an gute TherapeutInnen, wo es auch darum geht, also wenn du zu mir in die Praxis kommst, ich habe keine Praxis, aber nur ein Gedankenbeispiel. Und ich dir sage so, das ist das Problem in deinem Leben und eins und zwei machst du und dann ist es besser. Dann nehme ich da total die Verantwortung für dein eigenes Leben. Wenn ich dich aber wahrnehme, so okay, du bist der Spezialist für dein Leben. Niemand kennt dich so gut wie du dich selbst. Und vielleicht kann ich ein bisschen helfen, aber du weißt das selber am besten. Dann mach das was ganz was anderes mit dem Menschen.
Ja, ich frage auch die Menschen immer wieder, was könnte besser gemacht werden? Was würdet ihr vorschlagen? Was ist eure Idee? Was wollt ihr? Wenn manche sagen, ihr wisst es besser. Kann auch sein. Andere haben ihre Ideen, ja.
Kannst du noch Beispiele geben, wie deine Arbeit, deine Forschung, die Einsätze von Ärzte ohne Grenzen prägt oder verändert? Was für kleine Stellschrauben werden dann gedreht, damit man die Effektivität der Einsätze oder die Akzeptanz...
Ja, also zum Beispiel wird ganz oft gesagt, dass man jetzt entweder dieses Assessment oder diese Studie macht, um dann die medizinische Strategie im Land überarbeitet und schaut, okay, machen wir das richtig, soll man andere Ansätze... Also ich finde schon, dass die Arbeit einen großen Einfluss hat. Also ich schreibe ja auch dann immer die Empfehlungen. Was kann man besser machen? Mit welchen Gruppen sollen wir arbeiten? In Uganda letztes Jahr ging es um ein Projekt, wo es sehr hohe jugendlichen Schwangerschaften gibt. Aber wenn man sich anschaut, was die Ursache dafür ist, kann man es auch verstehen. Aber zum Beispiel ein Sündenbock waren die Motorradtaxifahrer, die einfach verurteilt wurden und gesagt wurde, okay, die machen die ganzen Mädchen schwanger. Ich habe gesagt, okay, arbeiten wir mit denen? Sind nicht alle so? Und warum können die nicht irgendeine Jacke tragen, sich identifizieren? Wir sind verantwortungsbewusste Motorradfahrer, denen eine neue Identität geben. Weil ich habe mit ihnen geredet. Sie haben gesagt, das würden wir gerne machen und wir würden gerne was dazu beitragen. Also ja, mit welchen Zielgruppen sollen wir arbeiten? Wer in der Gesellschaft ja, auch ganz ein wichtiger Faktor, wer in der Gesellschaft sind die Entscheidungsträger? Mit wem sollen wir zusammenarbeiten? Mhm. Also das gibt es ganz wichtig. Zum Beispiel in Afghanistan, der Titel meiner Studie hieß dann, sag das meiner Schwiegermutter. Ich habe mit einer jungen Frau geredet und die hat gesagt, ja, das kannst du meiner Schwiegermutter sagen. Also nicht mir, sondern der Gesundheitssensibilisierung. Mhm. Das war super interessant, weil sie gesagt hat, ich kann es nicht entscheiden. Die Schwiegermutter entscheidet, also sag es nicht mir. Ja, also, wer sind die Zielgruppen, mit denen wir auch arbeiten sollen? Natürlich die Schwiegermütter, weil die oft über die Tochter entscheiden, wohin sie zur Behandlung gehen kann. Also die haben eine große, wichtige Position innerhalb der Familie, weil in vielen Gesellschaften, nicht nur in Afghanistan, in vielen afrikanischen Gesellschaften, zieht die junge Frau, wenn sie heiratet, zur Familie des Mannes. Und dort hat sie halt als junge Frau meistens eine schwierige Position. Und die Schwiegermutter ist eine wichtige Persönlichkeit in diesem ganzen Gefüge. Weil wenn der Mann nicht da ist, wenn er ins Ausland zum Arbeiten geht, entscheidet die Schwiegermutter oder ihr Mann mit, was mit der Frau passiert. Ob sie zu Hause gebärt, bei der Hebamme, im Krankenhaus. Mann ist vielleicht telefonisch erreichbar, ja, gut, sagt, was er tut. Aber wenn er nicht da ist, dann ist das die Schwiegermutter. Also das sind dann so Momente. Und ich glaube, da hört Ärzte ohne Grenzen schon hin. Also ich arbeite jetzt schon ewig lang, aber ich habe in verschiedene Länderreferate, die mich dann auch engagieren, vertrauen mir auch sehr. Also jetzt im letzten Projekt in Simbabwe, ich habe schon in zwei anderen Projekten zu einem ähnlichen Thema gearbeitet, haben sie auch gesagt, ja, wenn die Doris das machen kann, sie gibt gute Empfehlungen, die praktisch umsetzbar sind auch. Also das hat mich sehr gefreut, das zu hören, ja, dass das so gesehen wird, dass die Arbeit eben Sinn macht und praktisch anwendbar ist. Weil das sage ich auch immer, es ist leicht, irgendwo hinzufahren, das Ganze zu erheben und dann zu sagen, okay, das könnte man machen. Aber das umzusetzen ist nicht immer so leicht. Ja? Also das bin ich mir schon bewusst, aber wenn es eben dann heißt, ja, es ist auch umsetzbar, also umsetzbare Empfehlungen, muss man ja auch ein gewisses Verständnis haben, was ist möglich, wie kann man arbeiten. Und es muss nicht alles, was ich auch sage, muss nicht alles von uns abgedeckt werden. Wir müssen auch kooperieren mit anderen kleinen Organisationen zusammen, die zum Beispiel, keine Ahnung, den Frauen Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu machen, um was zu lernen, damit sie Einkommen generieren können später. Ja, das müssen nicht wir machen. Aber wir können helfen, diese Frauen an diese oder diese jungen Frauen an diese Organisationen zu vermitteln und vielleicht finanziell mit unterstützen, weil oft fällt es ja auch an den Finanzen und mit der ganzen Situation jetzt wird es ja in vielen Ländern noch viel schwieriger.
Kannst du mal erzählen, wie kann man sich dein Leben vorstellen, wenn du so wahnsinnig viel unterwegs bist, wie viel vorher weißt du, was so dein nächster Einsatz ist, wie bereitest du dich dann darauf vor?
Naja, es ist sehr unterschiedlich auch. Manchmal kriege ich es kurzfristig und dann möchten sie, dass ich gleich schon in 1-2 Wochen fahre. Es geht natürlich nicht. Also, aber normalerweise, im Normalzustand ist es so, dass es sich früher mit Zeit anbahnt. Also dann weiß ich schon früher, ich kann auch teilweise sagen, okay, ich kann dann und dann, weil ich habe auch Verpflichtungen an der Uni, also gewisse andere Sachen, ich kann nicht einfach davonlaufen. Ja, ich kann es recht gut einteilen. Dann schaue ich, dass ich eine Vorbereitungszeit habe, um mich ins Thema einzulesen, ins Land einzulesen. Ich schaue, was kann ich an Literatur finden. Ich muss mich natürlich vorbereiten. Ich muss einen Fragenkatalog zusammenstellen, der natürlich nur unterstützend wirkt. Also ich sitze nicht mit meinen Fragen da und kreuze ab.
Mache ich jetzt auch nicht.
Genau.
Ja.
Genau so funktioniert es. Also ich bereite mich vor, stelle alles zusammen, nimm gewisse Artikel auch dann mit, druck das aus, weil ich dann vor Ort auch lesen mag und so. Das inspiriert mich dann auch teilweise. Ja, und dann fahre ich, also ich mache es inzwischen so, früher war ich länger auf Einsatz, aber inzwischen ist es so, dass ich nur mehr ins Land fahre für die Interviews. Also ich presse das dann in eine Zeit hinein und habe dann aber oft eine extrem intensive Zeit, die dann auch, also am Ende bin ich dann meistens schon extrem müde auch. Das habe ich auch jetzt gemerkt. Ich war jetzt 6 Wochen in Simbabwe, habe 54 Interviews gemacht und sitzt man dann auch am Abend noch für die Notizen und alles. Also ja, ich habe gemerkt, am Schluss war ich dann schon extrem müde. Und wenn ich jetzt zurück bin, wird es ja das Ganze, geht die Arbeit ja erstmal los, wirklich. Also ich muss das alles aufarbeiten. Die Interviews werden transkribiert, dann wird extrahiert, welche Themen kommen raus. Das wird, nennen wir, kodieren. Also genau, was löst sich heraus, welche Themen ergeben sich und dann schreibe ich den Bericht. Also das dauert dann. Ich gehe nicht öfter wie ein, maximal zweimal im Jahr auf Einsatz. Mehr geht sich nicht aus mit der ganzen Vorbereitungs- und Nacharbeitszeit. Genau. Und jetzt wäre ja ursprünglich geplant gewesen, dass ich wieder in den Kongo fahre im Februar. Da ist jetzt eben diese Krise ausgebrochen und das war sicherheitstechnisch nicht mehr möglich. Also in so Kriegs- und Krisengebiete fahre ich nicht, wo jetzt zum Beispiel Gaza würde ja auch nicht hinfahren. Das geht einfach nicht sicherheitsmäßig.
Ja,
technisch.
Im Kongo, sag kurz, was ist da die Situation?
Ja, das ist jetzt, hat sich sehr stark verändert in Goma. Die M23-Rebellen haben eben die Stadt übernommen, kontrollieren die Stadt und haben auch gesagt, wir akzeptieren keine, zum Beispiel Binnenflüchtlingscamps in unserem Territorium, das von uns kontrolliert wird, und haben den Leuten gesagt, sie sollen zurück in die Dörfer. Aber die Leute sind ja schon aus den Dörfern deshalb geflüchtet, weil diese Rebellen da eingefallen sind, die Dörfer zerstört haben, die Felder zerstört haben. Also eigentlich schicken sie die Menschen zurück in eine Umgebung, wo sie auch wieder nichts haben. Also ich weiß, dass wir dann mobile Kliniken organisiert haben, die teilweise versuchen, die Menschen auch jetzt in diesen Orten um Goma herum medizinisch zu versorgen. Ja. Aber es sind viele wieder zurückgekommen. Und die versuchen, bei Verwandten unterzukommen. Aber ich glaube, die Sicherheitslage ist sehr schwierig und sehr schlecht. Aber wir versuchen, weiter zu arbeiten.
Ja. Aber du warst schon mal in Goma, oder?
Ja, zweimal schon. Also in Goma direkt war ich letzten August. In diesem Binnenflüchtlingscamp, da habe ich mit den Menschen eben gearbeitet zu ihrer Situation in den Camps, weil sie schon 2 Jahre in diesem Binnenflüchtlingscamp leben und es keine Perspektive gibt, dass sich die Situation bald, und wie man gesehen hat, leider das auch so eingetroffen. Ich war aber schon 2017 einmal in der Gegend im Ostkongo zu einer Studie. Ja, zu einer anderen Studie, zu sexueller Gewalt und ungewünschten Schwangerschaften und so. Ja.
Kannst du darüber erzählen?
Ja, über diesen ersten Einsatz. Ja, das war eine längere Periode, weil da war ich in 3 verschiedenen Projekten. Und da ging es eben darum, durch sexuelle Gewalt auch ungewünschte, ungeplante Schwangerschaften, wie die Menschen damit umgehen, was sie tun können. Können sie einen sicheren Schwangerschaftsabbruch durchführen oder auch nicht? Also für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Weil ich habe dann auch versucht, also es ging in der Studie darum, wie werden unsichere Schwangerschaftsabbrüche gesehen, auch wie werden sie durchgeführt, wie sieht die Gesellschaft das? Und es war interessant zu sehen, gibt auch eine Publikation dazu, dass zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche sehr moralisch und als schlecht beurteilt werden. Und trotzdem, das ist das, was die meisten Menschen denken, ja, dass es nicht gut ist, eine Schwangerschaft zu beenden. Aber was die Menschen tun, ist wieder was anderes, als was sie denken, weil die Situation oft so schwer ist. Eine Frau hat zu mir gesagt, sie riskiert lieber ihr Leben durch einen unsicheren Schwangerschaftsabbruch, weil sie ja nicht weiß, oft gefährlich, als sich dem ganzen Stigma und der ganzen Situation auszusetzen, als junge Frau eine ungewollte Schwangerschaft auszutragen ohne Partner oder über sexuelle Gewalt. Also das ist von der Gesellschaft schon auch sehr stark stigmatisiert, wenn man als junge Frau schwanger wird und keine Familie dazu hat. Aber es passiert ganz, ganz oft und ganz viel. Ja. Und was wäre besser, dass eine Frau einen unsicheren Schwangerschaftsabbruch durchführt, ihr Leben riskiert, oder man bietet einen medizinischen Schwangerschaftsabbruch an? Das war halt die Frage, wie das die Menschen sehen, wie sie damit umgehen und so weiter. Ja. Habe auch mit religiösen Institutionen gesprochen, mit Priestern, mit Pastoren. Genau, mit lokalen Führern, mit Frauen natürlich, mit vergewaltigten Frauen, sogar mit Rebellengruppe nicht, aber mit Polizei oder Gendarmen irgendeiner Gruppe, die aber schon um 9 Uhr früh alkoholisiert waren.
Ja. Krass.
Ja, also da versucht man halt dann, was ich auch immer versuche, ich sehe ja meine Arbeit auch wie so ein Puzzleteil, ja. Also ich führe Interviews durch mit verschiedenen Gruppen, Zielgruppen, und jedes Teil ist dann Teil dieses Gesamtbildes, das ich dann am Ende versuche darzustellen und zu erarbeiten. Ja, genau.
Doris, du wirkst so wie eine super entspannte, lebenslustige Frau. Du erzählst dann aber von den schlimmsten Dingen, die du da miterlebst und von Interviews mit vergewaltigten Frauen. Wie grenzt du dich persönlich ab? Lernt man das im Laufe der Zeit? Wird man da ausgebildet dafür? Kriegt man dicke Haut?
Na, das würde ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dicke Haut bekommen habe. Ich habe es beim vorletzten Einsatz gemerkt, das hat mich extrem belastet. Aber nicht so sehr, während ich dort war.
Aha.
Das ist, auch wenn man in der Situation ist und diese Geschichten hört, man denkt sich oft, das gibt es einfach nicht. Aber ich habe es gemerkt, wo ich zurück war. Ich konnte nicht drüber reden. Also es war mir nicht so bewusst und plötzlich habe ich drüber geredet, woher ich komme, war 2 Tage später so wie bei dir ungefähr. Und habe angefangen zu sagen, wo ich war und was da passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einen engen Hals kriege und dass mir eigentlich die Tränen aufsteigen. Und ich habe dann das Gespräch irgendwie schnell abgebrochen. Und da habe ich gemerkt, okay, da stimmt was nicht, es geht nicht. Und meinen Freunden habe ich auch gesagt, du, ich erzähle euch über die Umstände, aber ich kann nicht über die Themen reden, es ging einfach nicht. Aber wir können dann um medizinische, also um psychologische Unterstützung anfragen und das habe ich auch gemacht.
Mhm.
Und es ist natürlich mit der Zeit wird es besser, ja. Aber ich habe ja die Interviews bearbeiten müssen, ich habe das immer wieder gelesen, immer wieder und du denkst echt, ist das möglich? Und ich kann ja wegfahren. Aber die bleiben ja dort. Die bleiben in dieser Situation. Das ist so brutal. Und ich weiß nicht, ob es für mich schwierig ist als Frau, weil ich mich natürlich mit den Frauen identifiziere. Ich frage mich, wie andere damit umgehen. Was natürlich während dem Einsatz sehr viel hilft, ist ein gutes Team, liebe Leute um dich, Bezug zur Familie, zum Partner und so weiter. Mhm. Und natürlich selber auch eine gute psychische Gesundheit. Anders geht es gar nicht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich dickere Haut gekriegt habe, weil auch in jedem Einsatz, wo ich fahre, fühle ich Druck. Schaffe ich das? Kann ich das? Wird es gut? Ja, ich will es gut machen. Ja, und die Geschichten berühren mich. Es lässt mich, sicher nicht.
Was ja wahrscheinlich beides auch notwendig ist für deine Arbeit, dich einzufühlen dann in die Situationen und
ja,
in die Personen.
Ja, das ist wichtig. Ich meine, ich habe schon mal bemerkt, wie leicht man sich in eine Situation oder wie schnell man sich auch an eine Situation gewöhnen kann. Weil es war ein Einsatz, ist auch schon wieder lange her, aber das war kurz nach dem Krieg in dem Land. Und die Sicherheit war jetzt nicht so ohne. Ich bin erst frisch angekommen, wollte damals noch in ein Internetcafé. Und die Kollegen haben gesagt, ja, wir holen dich dann in 10 Minuten wieder ab. Und ich habe mir gedacht, die lassen mich da jetzt allein. Und irgendwie war ich mir gar nicht, haben wir nicht wohl gefühlt. Es war recht dunkel auch. Aber und irgendwelche Schüsse waren dann auch zu hören. Aber nach 2-3 Wochen habe ich mich total okay gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ist das so gut, dass man sich dann so leicht einlebt und weiß, okay, so geht's jetzt da. Und ja. Aber die Geschichten, die man hört und die Situation, wie es den Menschen geht, das ist vor allem, wenn es um sexuelle Gewalt geht, echt sehr belastend, finde ich. Sehr belastend. Und ich meine, ich habe gesagt, in ein Kriegsgebiet gehe ich nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, wie es mir gehen würde, wenn sie draußen schießen oder Bomben fallen. Das habe ich nie erlebt. Ich habe schon Schüsse gehört, aber das war dann kurz. Und dann in Afghanistan zum Beispiel passiert das auch immer wieder, aber da weiß man dann nicht, ist das Happy Shooting, wie man das nennt, für Hochzeit oder Geburt oder so weiter. Das passiert auch. Oder Hubschrauber, die ständig herumkreisen, ja, diese schwarzen Black Hawks heißen die, glaube ich, die in der Nacht kreisen über irgendeine Gegend und man weiß nicht, was da jetzt los ist. Das hat mich aber nicht so belastet, aber eine Kollegin hat das nicht ausgehalten. Die ist dann heimgefahren, der ging es nicht gut damit. Also man kann auch entscheiden, ob man in welches Krisengebiet man fährt.
Ja.
Genau.
Ich denke gerade an eine Anekdote von Franz Stefan Gadi, der Militäranalyst, der ganz viel in der Ukraine war, in Irak, in Afghanistan.
Mhm.
Wir haben in Erklär mir die Welt seine Serie gemacht, Erklär mir den Krieg, 5-teilig. Mhm. Und der hat so darüber geredet, wie natürlich kann er auch immer wieder einfach gehen. Und es ist nicht seine Familie, die dort betroffen ist. Und darum hat er auch gemeint, so egal wie viel Zeit er in Kriegsgebieten verbracht hat, er kann trotzdem nicht beurteilen, wie das eigentlich ist, wenn man im Krieg ist. Mhm. Aber das fand ich auch spannend, wie er geschildert hat, wie sehr man sich daran gewöhnt, dass da geschossen wird und dann fliegt man irgendwo wieder eine Rakete rein und oder es kommt da der Fliegeralarm und er hat so beschrieben, er arbeitet im Hotelzimmer im Bett und hat so gelernt, okay, die meisten Leute im Krieg sterben nicht, weil sie erschossen werden, sondern weil irgendwo durch die Explosion die Fenster zerspringen, ein Glas zerspringt und die Leute dann zerschnitten werden und dadurch sterben. Und dann schreibt er so seinen Bericht da im Bett, hat er erzählt und dann ist Fliegeralarm und dann das Einzige, was er macht, ist, er setzt sich so auf die andere Seite vom Bett am Boden hin, damit ihn das Fenster dann nicht erwischt und schreibt da in Ruhe seinen Bericht weiter, fand ich auch so faszinierend, wie schnell man sich an Dinge...
Aber man weiß auch von so Kriegsfotografen, dass die teilweise schon auch extrem belastet waren, psychisch. Ich glaube, dieser, Nightway ist ein bekannter Kriegsfotograf. Ich glaube, der war schon auch psychisch belastet durch die ganzen Bilder
von
Journalisten.
Das hat der Franz auch erzählt, dass er dann oft 2 Wochen nicht gut schlafen kann und mit niemandem drüber reden will.
Ja,
und
genau.
Ja.
Ja, weil man es ja dann wieder erlebt, wenn man es erzählt.
Ja. Hast du das Gefühl, das schränkt dein Leben ein oder hast du dann ein schlechtes Gewissen manchmal, wenn du da sitzt und da denkst, jetzt trinke ich meine Cappuccino um 5 Euro und in Sicherheit und.
Ja, absolut. Das kommt auch vor, ja. Kommt auch vor, dass ich mir einen Kaffee für 4 Euro oder 5 Euro leisten kann. Das war jetzt auch in Simbabwe so. Extrem teuer. Ich war schockiert, was das alles kostet. Und am Anfang habe ich es nicht gemacht. Und irgendwann trinkst du dann halt auch einmal so einen Kaffee oder gönnst dir das. Und dann, ja, natürlich hat man immer das schlechte Gewissen, weil man weiß, viele können sich das nicht leisten. Und gerade die Menschen, mit denen wir arbeiten, können sich das nicht leisten. Und dann denke ich mir andererseits, okay, ich muss auch schauen, dass ich gesund bleibe und fit bleibe und darf mir mal was Gutes tun, um dann eben die Kraft zu haben, das zu machen.
Doris, gibt es aus deiner Arbeit und aus deinen Einsätzen besonders schöne Momente, die du in Erinnerung behalten hast, die du nicht vergisst?
Ja, es gibt immer wieder unheimlich schöne Momente und berührende Momente. Aber ich kann mich noch erinnern, in Sierra Leone, ist auch sehr lange her. Ich war dort 2004, war zweimal dort, 2020 dann wieder. Aber 2004 hatten wir ein Ernährungsprogramm. Und da war eine Großmutter mit ihrem Enkelkind. Das war schwerst unterernährt. Sie war da einen Monat lang und irgendwie hat sich da so eine Freundschaft entwickelt. Es war so ein Raum mit den ganzen Betten und den Frauen. Und ich bin jeden Morgen hingekommen und habe alle begrüßt und meine Interviews gemacht dort und teilweise woanders. Aber eben, ich habe alle gekannt, die haben mich dann auch gekannt. Und nach einem Monat war das Kind wirklich gut ernährt und sie ist nach Hause. Und wir haben gewusst, woher sie kommt. Und am Weg zurück in die Hauptstadt, also nach dem Ende meines Einsatzes, haben wir dann ausgemacht mit dem Chauffeur, dass wir dort stehen bleiben und ich ihr nochmal Hallo sage. Und das war so eine schöne Begegnung. Das Kind war wohlgenährt nach wie vor. Und ja, das zu sehen, ja, diese Freude. Und ich habe mit ihr auch ein Interview gemacht, weil sie war so eine traditionelle Hebamme auch, aber auch eine Chefin für die Initiationen der Frauen. Die in Sierra Leone ist ja nach wie vor die Beschneidung, wird durchgeführt bei den Frauen. Und sie war eine dieser, die haben Geheimgesellschaften. Und dass man da in diese Geheimgesellschaft eingeführt wird und Teil davon ist, da war sie so eine der führenden Frauen. Und sie hat aber das Interview sehr diskret mit mir gemacht, weil sie Angst gehabt hat, dass die anderen sie dafür verurteilen, dass sie ihnen sagt, wie sie das machen und warum. Und genau. Aber das war so ein schöner Moment mit dem Kind da. Ja. Ja, dann gibt es auch viele andere Momente, wenn man mit jungen Menschen arbeitet. Ja, wie man sieht, wie schwierig deren Lebenssituation oft ist und ja, was man aber auch machen kann mit einfachen Mitteln, um das irgendwie besser zu machen oder denen eine andere Möglichkeit zu geben, ihre Situation zu verbessern. Ja.
Empfindest du's?
Also was eben besonders positiv ist in meiner Arbeit, sind diese zwischenmenschlichen Begegnungen, wo die Menschen sich öffnen, dir was erzählen und du merkst, sie vertrauen dir. Also das sind so schöne Momente. Genau, Es kommt oft vor, ja.
Empfindest du sowas wie Stolz wegen dem, was du machst?
Ich glaube, stolz würde ich es nicht sagen, aber ich bin unheimlich dankbar für das, was ich machen kann. Weil mit meiner Ausbildung ist ja nicht so leicht, einen Job zu finden, auch einen interessanten. Und ja, also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ich mache das gern. Es belastet mich natürlich auch. Also ich stelle hohe Ansprüche an mich selber, aber es ist das Schönste, was ich machen kann. Es ist einfach immer interessant. Ich lerne jedes Mal so viel dazu. Ja, also ich würde eher sagen, dankbar, dass ich oder als Glück würde ich es auch bezeichnen, dass ich das machen kann. Das ist unglaublich, ja. Was sagen viele zu mir? Ich habe auch Kolleginnen, die sagen, du hast den besten Job.
Ja. Schön.
Ja, also wenn man das machen will. Es gibt auch, ich habe auch eine andere Kollegin, die arbeitet in eine andere Richtung. Für die passt was anderes. Das habe ich auch gemerkt. Ja, es ist nicht für manche arbeiten eben lieber theoretisch auf der Uni oder akademisch. Mhm. Ich gehe gerne auf Einsatz und eben mache diese angewandte Medizinanthropologie.
Mhm.
Die ja im Grunde von den theoretischen Anthropologinnen als untergeordnet gesehen wird.
Aha, okay. Ja. Mhm. Das ist auch immer Hierarchie. Ja.
Weil ich profitiere ja auch von der theoretischen Medizinanthropologie, die ganzen Artikel, die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten sind ja die Grundlage für meine Arbeit.
Mhm.
So sehe ich das. Ja.
Auch sowas, was gesellschaftliche Strukturen überall auszeichnet. Das
ja,
ist Status,
oder diese ganzen Faktoren, strukturelle Gewalt oder Diskriminierungen, die da stattfinden durch gesellschaftliche Systeme, politische Institutionen.
Ja. Doris, du hast uns am Ende noch ein paar Büchertipps mitgebracht.
Ich meine, einen Büchertipp, den ich vielen gebe.
Mhm.
Blöderweise ist das Buch auf Französisch, also nicht für alle lesbar. Aber das hat mich extrem interessiert und ganz wichtig. Eine nicht willkommensfreundliche Medizin heißt es.
Mhm.
Und da geht es darum, une médecine inhospitalière. Franzose hat das geschrieben und der hat in 5 westafrikanischen Städten in Gesundheitsinstitutionen gearbeitet, wie die Patientinnen dort empfangen werden und wie man mit ihnen arbeitet. Und das war sehr interessant zu sehen, was da für eine Rolle spielt, wie die empfangen werden, weil daran arbeite ich auch. Wie, und das sage ich auch oft, wie willkommen sind die Patientinnen? Sind sie willkommen? Fühlen sie sich willkommen? Oder haben wir schon den 100. Patienten und sind einfach total fertig? Genau, also das finde ich ein ganz wichtiges Buch zum Lesen, für so eine Arbeit auch. Dann, das hat mich sehr stark geprägt in meiner jungen Zeit im Senegal, weil es ein 60er-Jahre-Buch, oder? Glaube ich, aus den 60er-Jahren, ja, von einer Senegalesin geschrieben, die mit einem, eine Senegalesin geschrieben, ja, aber da geht es um eine Beziehung von einer weißen Frau mit einem senegalesischen Mann und was ich da so interessant gefunden habe.
Sag kurz den Titel, bitte.
Der scharlachrote Gesang von Mariama Ba. Und da das fand ich so interessant, wie schwierig die Situation dieser weißen Frau in dieser Beziehung war. Und also es hat sehr schön gezeigt, wie die Gesellschaft Beziehungen sieht, wie die Schwiegermutter sich verhalten hat. Und also ja, das hat mir sehr gut. Und ich meine, das ist nur ein Beispiel. Das ist ein Buch zum Genozid in Ruanda vom Jean Hatzfeld, wo die Überlebenden drüber sprechen. Ja. Genau.
Wie heißt das Buch?
Into the Quick of Life, the Rwandan Genocide, the Survivors Speak. Aber das ist nur stellvertretend für viele andere Bücher, die ich mir besorgt habe. Also erstens, das war natürlich ein großes Interesse, weil das natürlich auch starke Rolle spielt im ostafrikanischen Konflikt, der ganze Ruanda-Konflikt, weil viele das auf diese Zeit 1994 zurück beziehen, wo dann die Rebellen in den Kongo reingewandert sind, leider bewaffnet, ja. Also das haben sie auch jetzt viel erzählt, wenn ich gefragt habe, was ist eurer Meinung nach die Ursache dieser ganzen Situation. Aber eben stellvertretend dafür, dass ich für jeden Einsatz mehr Literatur besorge, Bücher lese, Artikel lese und so weiter. Und das ist halt eines davon. Da gibt es viele. Genau.
Und du hast auch ein Buch mitgebracht, das du selber mitgeschrieben hast. Magst du das auch noch vorstellen?
Genau, also das, da kann ich schon sagen, vielleicht, dass ich ein bisschen stolz bin, dass wir das geschafft haben, ein Buch von Anthropologinnen und Medizinanthropologinnen, die mit Ärzte ohne Grenzen gearbeitet haben. Und das heißt, herausgegeben eben von einem Kollegen und einer Kollegin und von mir. Und das heißt Médecins sans frontières and humanitarian situations, an anthropological explorations. Und da sind eben verschiedene Fallbeispiele drin, auch wie Medizinanthropologinnen arbeiten. Und in der Einleitung auch schreiben wir eine Abhandlung darüber, wie wir das sehen, unsere Arbeiten. Mhm. Unsere Arbeit als Medizinanthropologin mit Ärzte ohne Grenzen. Ja, genau. Und das hat 4 Jahre gedauert, bis wir das geschafft haben. Vom Beginn der Idee bis zur Publikation. Genau. Und das kommt eben Studentinnen zugute, welchen, die mit uns arbeiten wollen, Ideen, ja, wie man halt mit einer NGO arbeiten kann und so weiter. Also es wird auf den Unis auch verwendet, das weiß ich auch international und auch sogar in Wien von Kolleginnen. Ja, ein sehr schönes Beispiel von unserer Arbeit.
Und da liegt noch ein Buch von
dir. Genau, das ist aber meine Dissertation, die auch damals publiziert wurde. Und das ist der Heiler, mit dem ich gearbeitet habe. Genau, der hat gesagt, und das ist so schön, weil ich verwende immer, auch für meine Berichte, ein Zitat. Ich bin im Wissen geboren. Also weil schon sein Vater und Urgroßvater und Großvater waren auch schon traditionelle Heiler. Und er war damit einverstanden, eben, dass er als mit Namen genannt wird, mit Foto und allem, was an Daten zu ihm gehört, weil er gesagt hat, ich muss nicht mit meinem Wissen ins Grab. Und eben das habe ich auch mitgebracht, weil mich eben diese Arbeit mit diesem Heiler geprägt hat, auch für meine Arbeit jetzt mit Ärzte ohne Grenzen. Und ich erst viele Jahre später erkennen konnte, wie wichtig das war.
Ja. Schön, danke schön. Doris, ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ja, hauptsächlich Radio Ö1 höre ich sehr viel. Genau, und dann halt teilweise. Ja, das kann ich sogar auf Einsätzen hören, wenn das Internet gut funktioniert. Mhm. Das geht meistens.
Was hörst du da? Nachrichten?
7 Uhr. Morgenjournal. Geht aber nicht immer von der Zeit her, weil meistens um 7 Uhr muss ich schon irgendwo sein. Aber ich kann es nachhören. Also Ö1 hauptsächlich. Manchmal, wenn ich zu Hause bin, auch ein bisschen Fernsehnachrichten. Zeitung lesen, ja, tue ich auch am Wochenende. Genau, und online. Ja.
Was ist dein Lieblingsmedium, Zeitung?
Standard eher, ja. Genau.
Gute Antwort. Gibt es noch einen Podcast oder YouTube-Kanal oder sowas in der Art, dass du
weniger
magst?
Ja. Nein, das höre ich eher auf Empfehlungen, wenn mir Freunde das schicken und sagen, hör dir das an, mache ich schon, ja. Aber das ist dann unterschiedliche Medien, genau.
Fein, liebe Doris, danke für deine Zeit.
Danke für das Interesse und die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Erstens, was Medizinanthropologie überhaupt ist, wenn man es mal schafft, so wie ich gerade, das Wort richtig auszusprechen. Doris zeigt schön mit ihrer Arbeit und ihrer Forschung, wie unterschiedliche Kulturen unterschiedlich mit Krankheit oder Gesundheit umgehen. Nicht überall entscheidet man einfach alleine, ob man jetzt zum Arzt oder zur Ärztin geht, sondern in manchen Kulturen entscheidet das die gesamte Familie, manchmal auch nur die Schwiegermutter. Zweitens, wie wichtig Verständnis und gehört und gesehen werden ist. Der traditionelle Heiler im Senegal, von dem Doris gesprochen hat, der war nicht nur ein Mediziner, sondern der war auch Seelsorger, Lebensberater und einfach eine wichtige soziale Bezugsperson. Menschen brauchen Zeit, Aufmerksamkeit, Verständnis und das Gefühl, angenommen zu werden in dem, was sie sind in dem Moment. Und nicht nur eine schnelle Diagnose. Und das ist ganz egal, ob man da jetzt im Senegal ist oder in Österreich. Dieses Bedürfnis ist menschlich universell. Drittens, es ist nicht immer eine Frage von entweder oder. Doris sagt, es geht nicht darum, welche Medizin jetzt besser ist und traditionelle mit moderner westlicher Medizin auszuspielen. Die Kombination macht's aus, sagt Doris, und ist oft am effektivsten. Etwa eine Person, von der sie gesprochen hat, die sowohl Antibiotika genommen hat, als auch zum traditionellen Heiler ging. Man hat im Gespräch, glaube ich, gemerkt, dass Doris und ich da ein bisschen anders ticken, aber solange man mit traditioneller Medizin, für die es vielleicht keine wissenschaftliche Evidenz gibt, nicht die evidenzbasierte Medizin untergräbt. Solange soll mir alles recht sein, was den Menschen tatsächlich hilft.
Als Abschluss kommt jetzt wie immer das Outro, und zwar heute von mir als Hörerin des Monats gesprochen. Mein Name ist Nathalie Kurz, ich bin selbstständige Hufbearbeiterin und Pferdetrainerin. Und obendrein führe ich gemeinsam mit einer Kollegin die Akademie für angewandtes Pferdewissen. Da ich beruflich leider sehr viel im Auto sitze, höre ich den Podcast vor allem beim Autofahren. Wenn mir eine Folge besonders gut gefallen hat, sehe ich sie mir neuerdings auch manchmal noch zu Hause auf YouTube an. Das finde ich extrem cool. An Erklär mir die Welt liebe ich es vor allem, dass ich mich dadurch mit Themen beschäftige, zu denen ich mir sonst nicht so viel Gedanken machen würde. Zuletzt war das beispielsweise bei der Reihe Erklär mir den Krieg der Fall. Die Reihe beginnt mit Folge Nummer 342 und gehört definitiv zu meinen Lieblingsfolgen. Einerseits deshalb, weil sie das Thema für mich aus neuen Perspektiven beleuchtet hat und andererseits, weil sie mich mal wieder zum Nachdenken über die Natur der Menschheit gebracht hat. An der heutigen Folge haben Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann mitgearbeitet. Kamera und Videoschnitt wurden von Alexander Kohmann von DoMotion übernommen. Und der Audioschnitt kam von Dominik Lanterdinger von Audiofunnel. Die Vermarktung kommt von Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten und es deshalb möglich machen, dass ganz viele Leute wöchentlich mehr fundiertes Wissen konsumieren können. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen und ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Riesendank auch an alle Unterstützerinnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Ich unterstütze den Podcast schon seit einiger Zeit und freue mich, wenn auch du die Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützt. Das geht ganz easy peasy unter erklärmir.at/support. Bis zur nächsten Folge, eure Nathalie.